Hallo und herzlich willkommen bei Fit for Work. Wir sind der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag und Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes. Und in gewohnter Manier begrüßen wir euch eigentlich hier zu zweit. Heute darf ich auch Jana vertreten. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch beide vom Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich beim Kopierer am Papier schneide? An wen kann ich mich wenden, wenn ich meinen Kopf im Lager stoße? An wen wende ich mich, wenn ich mich in der Küche am heißen Topf verbrenne? Man könnte diese Beispielfragen mit an den Ersthelfer oder an die Ersthelferin beantworten. Aber was wäre, wenn ich seit Wochen niedergeschlagen bin und aus der Lage offensichtlich nicht alleine rauskomme? Was wäre, wenn ich in regelmäßigen Abständen Angstzustände habe? Was wäre, wenn mein Bedarf nicht mit den körperlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen gedeckt wird? Pech gehabt? Hoffentlich nicht. Heute haben wir mit Dr. Simona Maltese aus dem Leitungsteam MHFA Ersthelfer am Zentralinstitut für seelische Gesundheit eine Expertin bei uns, die etwas Licht in die Thematik bringt und eine Möglichkeit aufzeigt, wie sich Unternehmen hier gut aufstellen können. Simona weiß, wovon sie spricht. Als examinierte Krankenpflegerin entschied sie sich, sich stärker mit der Psyche der Menschen auseinanderzusetzen, um unter anderem ihr Verhalten besser verstehen zu können. Gesagt, getan, es folgten ein Psychologiestudium, eine Promotion, diverse Weiterbildungen und die Approbation zur psychologischen Psychotherapeutin. Unter anderem mit diesem Know-how ist sie aktuell im Leitungsteam MHFA Ersthelfer am Zentralinstitut für seelische Gesundheit und möchte das heute vorgestellte Konzept als präventiven Ansatz in die Gesellschaft tragen. Und wenn Sie daneben nicht gerade als praktizierende Psychotherapeutin mit Ihren Patientinnen und Patienten aktiv ist, findet sie einen Ausgleich im Sport wie dem Yoga, in Mammutmärschen unterschiedlicher Länge oder auch in Reisen, gerne nach Südostasien. Liebe Simona, herzlich willkommen bei uns, herzlich willkommen bei Fit for Work.
Vielen Dank.
Wenn du uns mal so ein bisschen abholen könntest, ich glaube, das wäre hilfreich. Was ist eigentlich MHFA oder ausgesprochen Mental Health First Aid?
Mental Health First Aid bedeutet eben Erste Hilfe für psychische Gesundheit und ist ein Konzept, was ursprünglich aus Australien kommt. Dort wurde das im Jahr 2000 von zwei Personen sozusagen gegründet oder begründet, die eben gesagt haben, nach dem Konzept der Ersten Hilfe für körperliche Gesundheit muss es doch auch Erste Hilfe für psychische Gesundheit geben. Mhm. Und so haben diese beiden einen 12-stündigen Kurs konzipiert, der sehr interaktiv ist. Es ist ein Lern- und Wissensvermittlungskurs, wo aber auch sehr viel praktisch geübt wird, wie Erste Hilfe für psychische Gesundheit geleistet werden kann. Und dieses Konzept hat sich seitdem weltweit verbreitet, ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Weltweit wurden mehr als 8 Millionen Ersthelfende ausgebildet. Und 2018 haben wir das Konzept sozusagen in Deutschland, nach Deutschland geholt und initiiert.
Stark.
Das Ganze ist in Trägerschaft des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim entstanden. Und wir sind im Oktober 2020 damit an die Öffentlichkeit gegangen, eben mit diesem MHFA-Ersthelferkurs, wo Laien lernen, wie sie Erste Hilfe für psychische Gesundheit leisten können. Und inzwischen gibt es fast 60.000 Ersthelfende in Deutschland. Das heißt, wir haben schon eine große Reichweite und das ganze Konzept wird eben im Rahmen eines Online-Kurses oder auch in Präsenz vermittelt, deutschlandweit, sowohl in öffentlichen Kursen, wo sich alle Personen, die Interesse haben, anmelden können, als auch in geschlossenen Kursen, eben zum Beispiel in Unternehmen, Organisationen und Institutionen. Und gleichzeitig wissen ja die meisten Menschen, wie sie Erste Hilfe für körperliche Gesundheit leisten können und was sie im Notfall tun können. Hm. Aber fast jeder hat ja im Umfeld Personen, die von psychischen Störungen betroffen sind. Und es herrscht in der Gesellschaft ja immer noch eine große Unsicherheit, was zu tun ist. Die Menschen fragen sich, soll ich ansprechen, was mir aufgefallen ist oder lieber nicht? Und wenn ja, wie spreche ich das denn an? Und im MHFA-Ersthelferkurs lernen und üben die Teilnehmenden eben, was sie tun können, wenn jemand im Umfeld zum Beispiel an Depressionen leidet oder auch in einer Krise ist, wie akute Suizidgedanken hat.
Mhm. Okay. Und das Schöne ist, dass, also ich freue mich total, dass ihr das auch auf dem deutschen Markt verbreitet gerade. Denn das ist ja die Brücke gewesen, wo wir überhaupt zusammengekommen sind. Wir nutzen ja das Konzept auch in unserem Setting oder in unserem betrieblichen Setting. Und man hörte ja auch schon aus deiner Vita raus, dass du ja gar nicht primär aus dem betrieblichen Setting kommst, sondern vielleicht auch eher der private Ansatz. Und gleichzeitig denke ich, macht es durchaus Sinn, das im betrieblichen Setting auch zu sehen. Siehst du da aber Besonderheiten oder gibt es vielleicht Dinge, die es zu beachten gilt, wenn man im betrieblichen Setting ausbildet oder im eher privaten Bereich?
Also im Grunde geht es ja darum, als Ersthelfender zu bemerken, wenn es jemandem im Umfeld nicht gut geht. Hm. Und dann das, was einem auffällt, anzusprechen. Und das ist im Privatleben und im Arbeitsleben nicht unbedingt unterschiedlich. Also je nachdem, wie gut man die Person kennt, wird man ja überhaupt aufmerksam auf Veränderungen über die Zeit. Da Menschen am Arbeitsplatz sehr viel Zeit miteinander verbringen, fallen Veränderungen hier allerdings oftmals ja zuerst auf. Und da ist es wichtig, dass es eben aufmerksame KollegInnen und kompetente Führungskräfte gibt, die auch die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden im Blick haben und wissen, wie sie Veränderungen gezielt ansprechen und auf welche Hilfsangebote sie auch aufmerksam machen können. Und ich denke eben, Unternehmen, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden in den Blick nehmen, die setzen den erschreckenden Zahlen, die es ja gibt, etwas entgegen. Also wir haben sehr hohe Ausfallzahlen, ne, dass über 16% der Arbeitsunfähigkeit durch psychische Gesundheitsprobleme zustande kommt. Durch psychische Gesundheitsprobleme gibt es auch eine hohe Zahl an Krankheitstagen, so im Durchschnitt über 30. Das heißt, mehr als einen Monat, dass Mitarbeitende mit einer psychischen Störung ausfallen. Und das Ganze hat ja auch sehr hohe Kosten. Das heißt, also sehr, sehr viele hohe Millionenbeträge pro Jahr, was Unternehmen eben an Krankheitskosten verlieren. Und indem es eben in einem Unternehmen Ersthelfende gibt, bekommen Betroffene ja schneller angemessene Hilfsangebote und eine Chronifizierung einer Erkrankung kann damit oft verhindert werden. Und das ist natürlich auch im Privatleben wichtig, aber auch im Unternehmen eben wegen der Zahlen, die ich gerade zitierte, ja besonders wichtig und sinnvoll. Gleichzeitig muss man eben auch bedenken, ne, nicht jede betroffene Person benötigt gleich Psychotherapie. Manchmal reicht es auch schon, dass sich jemand öffnen kann, über seine Probleme sprechen kann und sich nicht verstecken muss oder verstellen muss. Und ein Unternehmen, in dessen Unternehmenskultur eben die psychische Gesundheit keinen Stellenwert hat und wo Menschen mit psychischen Erkrankungen sogar ausgeschlossen werden, da ist natürlich so ein Konzept wie MHFA nicht sinnvoll. Damit sollte ja immer so ein gewisser Kulturwandel einhergehen und auch eine Offenheit, über das Thema zu sprechen und es sichtbar zu machen. Und dann gezielt Präventionsangebote zu machen und Ersthelfende eben für die Früherkennung einzusetzen.
Das heißt, ich höre jetzt so raus, das ist grundsätzlich sinnvoll. Punkt. Gleichzeitig sagst du, ist, wenn es Unternehmen gibt, die psychische Erkrankungen, psychische Belastungen oder Beanspruchungen nicht wahrhaben wollen, wenn man das ganz, ganz drastisch ausdrückt oder eben nicht hervorheben wollen, und wenn die dann aber trotzdem einen psychischen Ersthelfer ausbilden lassen in diesen 2 Tagen, entsteht so eine gewisse Diskrepanz und vielleicht sogar, dass die Mitarbeitenden sagen, naja, hier auf der einen Seite so, auf der anderen Seite gibt es jetzt einen Ersthelfer. Oder siehst du da keinen Konflikt? Oder so, oder vielleicht einen Step hin in Richtung gut?
Also zunächst mal ist es natürlich gut, wenn es in einem Unternehmen Menschen gibt, denen das Thema psychische Gesundheit wichtig ist und die auch wissen, was sie tun können, wenn es betroffene Menschen in ihrem Umfeld gibt. Gleichzeitig ist es natürlich viel wertvoller für ein Unternehmen, wenn die Ersthelfenden in ein Gesamtsetting, in ein Konzept eingebettet werden. Das heißt, wenn klar ist, okay, es gibt diese Ersthelfenden, wie erreicht man die, wie sind die sichtbar? Also wenn es da Informationen auch dazu gibt auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen. Und gleichzeitig müssen natürlich auch die Ersthelfenden wissen und begleitet werden, wo vermitteln sie dann wieder betroffene Mitarbeitende hin. Das heißt, gibt es eben einen Betriebsarzt zum Beispiel oder empfiehlt man diesem Menschen eben gleich zum Hausarzt zu gehen oder gibt es andere Programme im Unternehmen, wo sich eine betroffene Person hinwenden kann? Also das heißt, es sollte schon eine Gesamtstrategie geben und die Rolle der Ersthelfenden sollte vor deren Ausbildung gut geklärt sein. Sonst haben die ja auch immer wieder, also zunächst sind sie dann nicht bekannt und wissen vielleicht auch nicht, wo sie sich hinwenden können und sie werden aber auch nicht gefunden. Also von daher sollte da immer eine gute Kommunikationsstrategie mit einhergehen und natürlich auch ein Commitment von der Unternehmensleitung. Mhm. Das heißt, auch Führungskräfte sollten ein Commitment dazu haben und sagen, okay, psychische Gesundheit ist uns wichtig und wir nehmen die in den Blick und unterstützen eben unsere Mitarbeitenden und wollen deren psychische Gesundheit erhalten und fördern. Mhm. Und wenn Führungskräfte jetzt hier kein Commitment zeigen und das sozusagen boykottieren oder wieder negieren, dann gibt's ja hier zwei gegenläufige Prozesse und das funktioniert einfach nicht so gut und ist dann schade. Das heißt, bevor MHFA dieses Konzept in einem Unternehmen implementiert wird, sollte man sich eben gut überlegen, wie das Ganze kommuniziert wird und auch wie viel Zeit unter Umständen die Ersthelfenden bekommen während ihrer Arbeitszeit. Also man sollte sich das Setting eben gut überlegen.
Okay. Jetzt, das glaube ich total, das gibt es auch manchmal in anderen Facetten und in anderen Bereichen, wo wir Menschen ausbilden bei uns, wo wir auch im Vorfeld sagen oder empfehlen, bitte klärt die Frage der Ressourcen. Wie oft, wie viel Zeit darf und so weiter. Da gehe ich total mit. Und jetzt hast du aber schon gesagt, es gibt ja auch durchaus verschiedene Hierarchien in Unternehmen. Führungskräfte, vielleicht die Geschäftsführung, Kollegen, wo sagst du oder kannst du eine Empfehlung aussprechen, wer ist denn geeignet für diese Rolle? Reicht es, wenn die Geschäftsführung das macht? Reicht es, wenn der Betriebsrat das macht? Wie siehst du das?
Also grundsätzlich erstmal sollte niemand gezwungen werden, Ersthelfender zu werden, nur weil er oder sie in einer bestimmten Position ist. Das heißt, es sollte ein genuines Eigeninteresse geben bei den Menschen, die sich ausbilden lassen, dass sie auf Betroffene zugehen und Hilfe leisten und Unterstützung anbieten möchten. Gleichzeitig sollten die Ersthelfenden eben selbst gerade stabil sein während der Ausbildung, also in ihrer psychischen Gesundheit. Sie sollten sich nicht in einer Krise befinden und eben auch in der Lage sein, über Themen, die sehr belastend sind, wie zum Beispiel Suizidalität, zu sprechen. Ersthelfende benötigen kein Vorwissen, aber natürlich ein Interesse und das Bedürfnis, auch Hilfe leisten zu wollen. Und dann muss man sich natürlich im Unternehmen gut überlegen, dass möglichst jede Person sollte jemanden in ihrem Umfeld haben, den oder die sie ansprechen kann. Und natürlich, wenn es ein streng hierarchisches Unternehmen gibt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass es auch auf Führungsebene Personen gibt, die ausgebildet sind. Gleichzeitig aber natürlich auch unter den Mitarbeitern, so dass es möglichst niedrigschwellig ist und dass nicht eine Distanz zwischen den Personen auch ist. Also oftmals bekommt ja eine Führungskraft vielleicht diese Veränderungen, von denen ich vorhin sprach, ne, dass jemand zum Beispiel immer niedergeschlagener wird, nicht mehr so eine gute Arbeitsleistung bringt, häufiger zu spät kommt, Fehler macht, traurig wirkt, Mittagspausen absagt. Das sind ja alles so kleine Signale, die darauf hinweisen, okay, hier geht's jemandem nicht gut. Und eine Führungskraft merkt es unter Umständen, wenn sie sehr distant ist, nicht direkt. Aber jemand, der mit dem man das Büro teilt oder regelmäßig gemeinsam Mittagspause macht, merkt es natürlich. Das heißt, es ist wichtig, dass es eigentlich auf jeder Hierarchieebene ausgebildete Ersthelfende gibt.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wann diese Ersthelfer dann oder Ersthelferinnen später aktiv werden und höre jetzt raus, die sind sowohl sensibel für ein gewisses, also wie so eine Art Radar, um zu merken, wie verhält sich meine Umgebung, was sind da vielleicht für Anzeichen, die auf etwas hindeuten könnten. Ich könnte vielleicht ja mal nachfragen, vorsichtig, mit den Techniken, die ich dann wiederum in der Ausbildung lerne und gleichzeitig aber auch als Ansprechperson fungieren, dass wenn jemand sagt, ich brauche gerade Hilfe, und ich, also mein persönliches Gefühl ist, dass das eher seltener passiert, dass die ansprechbar sind und dann vermitteln können. Richtig?
Im Grunde ja. Allerdings würde ich eher sagen, ein Radar zu sein, ist nicht so ideal ausgedrückt.
Okay.
Also ein Ersthelfender ist zunächst mal einfach ein aufmerksamer Mitmensch. Das Ziel ist es nicht, eben wie ein Radar durch die Gegend zu laufen und Krankheitsanzeichen und Symptome bei den Mitmenschen zu suchen.
Ja.
Also Scannen ist wirklich nicht gesund für die Ersthelfenden.
Okay.
Gleichzeitig sollen Ersthelfende aber eben nicht wegschauen, wenn sich jemand sicht- oder spürbar verändert und dann eben das Richtige tun, also das, was ihnen aufgefallen ist, anzusprechen. Und sehr selten gibt es natürlich auch Krisen. Da ist dann ein sofortiger Einsatz gefragt, wie eben auch bei der Ersten Hilfe für körperliche Gesundheit. Ne?
Okay, simultan dann. Jetzt sind wir ja in unserem Setting mit dem Betrieb. Vielleicht haben wir da etwas spezielle Bedingungen. Das heißt, wenn jemand sich äußert und sagt, ich brauche Unterstützung, ich habe Unterstützungsbedarf, kann es ja durchaus sein, dass andere von der Arbeitsleistung abhängig sind von dieser Person. Als Ersthelfer, wenn ich jetzt ausgebildet wäre, weiß ich ja über mögliche Hintergründe und kann auch vielleicht die abgeschwächte Leistung nachvollziehen, darf aber nicht weiter sagen, dass da im Hintergrund was ist, und gleichzeitig ärgern sich vielleicht dann andere wiederum, sagen, oh, ich warte seit, weiß ich nicht, als Beispiel 2 Wochen auf Quartalzahlen, was ist da los? Wie gehen Unternehmen mit dieser Diskrepanz um?
Also zunächst mal ist es natürlich immer schwierig, in so einer Rolle zu sein.
Mhm.
Und es kann natürlich sein, dass man jetzt als direkte Kollegin zum Beispiel so 2 Herzen in seiner Brust hat. Einerseits möchte man der betroffenen Person helfen und andererseits übernimmt man gegebenenfalls auch mehr Arbeit durch Krankheitsausfälle. Diese widersprüchlichen Gefühle schließen sich nicht aus, und wir thematisieren das auch in unseren Kursen, dass eben Ersthelfende zum Beispiel auch Betroffene ermutigen können, sich an ihre Führungskraft zu wenden.
Okay.
Und die Führungskraft kann dann eben schauen, welche Maßnahmen es gibt, die der Person zum Beispiel Stress im Arbeitsleben abnehmen und andere Dinge, die eine Gesundung möglicherweise unterstützen können. Grundsätzlich gilt natürlich die Schweigepflicht für alle Ersthelfergespräche, aber man kann durchaus mit der betroffenen Person auch thematisieren, dass man hier die Führungskraft mit einbeziehen muss, um kompetent helfen zu können.
Ah, okay. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass man vielleicht auch sowas übt in dem Kurs oder zumindest dafür die Aufmerksamkeit, die Sensibilität ein bisschen schärft. Wo enden denn die Aufgaben eines Ersthelfers oder einer Ersthelferin? Sind die dann auch verantwortlich für psychotherapeutische Sitzungen auf der Unternehmenscouch? Hoffentlich nicht, aber sag du mal.
Nein, natürlich sind die dafür nicht verantwortlich. Ersthelfende sind ja Laien. Und das heißt, das machen wir auch in den Kursen immer wieder deutlich, sie sind nicht befähigt, mit einem 12-stündigen Kurs im Hintergrund Diagnosen zu stellen oder gar professionelle Hilfe zu leisten. Sondern wie auch in der körperlichen Ersten Hilfe, ne? Man wird nicht Arzt in so einem Kurs, sondern man lernt, was kann man tun, um professionelle Hilfe hinzuzuziehen. Was kann man tun, um die Person zu unterstützen, die Unterstützung braucht. Und das ist natürlich auch die Rolle im Unternehmen, dass Ersthelfende so eine Art Brücke sind, weil wir wissen, dass Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen oft viel zu spät in Behandlung kommen.
Mhm.
Das hat verschiedene Gründe. Entweder sie wissen selbst nicht, dass sie eine behandlungsbedürftige psychische Störung haben und spielen das Ganze vielleicht auch für sich so ein bisschen runter oder zeigen dann eher körperliche Symptome oder thematisieren die. Zum anderen wissen Menschen oft nicht, dass es kompetente Hilfe auch gibt und Unterstützung gibt. Und gleichzeitig verstecken sie sich aber auch oftmals, weil sie eben Angst haben, stigmatisiert, bewertet zu werden oder vielleicht gar aus dem Unternehmen ausgeschlossen zu werden, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie eine psychische Gesundheitsproblematik offenlegen. Und hier sind eben Ersthelfende sehr wichtig, weil sie so diesen Weg in die Hilfe weisen können. Und wie schon gesagt, nicht jeder braucht dann gleich ein psychotherapeutisches Gespräch, sondern manchmal reicht es auch eben zum Hausarzt zu gehen, um zum Betriebsarzt zu gehen, an einem Online-Angebot erstmal teilzunehmen und sich selbst zu informieren. Manchen reicht auch eine Selbsthilfegruppe. Manchmal reicht auch ein einziges Ersthelfergespräch, dass sich jemand gut aufgehoben fühlt und so denkt, okay, hier ist jemand, mit dem kann ich das teilen, was mich beschäftigt. Und dann geht's der Person vielleicht auch schon wieder besser, ja. Wie gesagt, Ersthelfende, die führen manchmal ein einzelnes Gespräch, manchmal auch mehrere Gespräche, aber sie sind natürlich zu nichts verpflichtet. Und es ist sehr wichtig, dass sie ihre eigenen Grenzen wahren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch im Kurs. Und Gleichzeitig Ersthelferin sein bedeutet eben nicht, dass man für immer die Ansprechperson bleibt und jederzeit zur Verfügung stehen muss, sondern es bedeutet, man leistet Erste Hilfe, wenn man sich dazu bereit fühlt und man kann auch selbst entscheiden, in welchem Umfang das passiert. Ja, also Ersthelfende sind immer noch Laien und sie sollten keine Fachperson ersetzen.
Okay, ich glaube, das nimmt auch so einen gewissen Druck jetzt raus, dass man da jetzt nicht für alle Situationen immer bereitstehen muss, sowohl bei den ausgebildeten Personen dann später, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht Führungskräfte, die zuhören, auch sagen, na super, ich muss jetzt gar keine Angst haben, dass die Person, die ich ausbilden lasse, die Hälfte der Arbeitszeit pro Woche mit den Fragen, sollen wir uns nochmal an der Kaffeemaschine treffen und ich würde dir gerne nochmal was erzählen, von der normalen Arbeit abgehalten wird. Na, diese Rolle müssen wir vielleicht auch mitdenken oder mit zumindest mitsehen, dass da vielleicht auch Bedarfe sind, wo die Leistung einfach gebracht werden muss im Unternehmen. Mich sprach vor kurzem eine Person in einem Seminar an und fragte oder sagte vielmehr, wir machen so viel schon, wir bieten viel an, wir haben verschiedene Maßnahmen, wir machen doch schon gefühlt ganz viel und trotzdem ist der Löwenanteil unserer AU-Tage basiert auf den psychischen Erkrankungen. Was machen wir falsch oder was, warum, fragt sie. Und was wäre deine Antwort?
Also, dass die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen aufgrund psychischer Belastungen steigen, ist tatsächlich eben ein Trend, den viele Unternehmen beobachten, unabhängig davon, wie gut auch ihre internen Angebote sind. Und meines Erachtens gibt es eben mehrere Gründe, warum das Ganze zunimmt. Zum einen gibt es höhere gesellschaftliche Belastungen. Das heißt, viele Menschen erleben mehr Stress, mehr Unsicherheit, eine Verdichtung im Arbeitsalltag und privaten Belastungen. Und das führt natürlich dazu, dass eine psychische Erschöpfung auch häufiger wird. Gleichzeitig gibt es eine bessere Diagnostik und Entstigmatisierung in der Gesellschaft. Die ist noch nicht gut, aber die ist besser. Früher wurden psychische Probleme ja oft anders etikettiert, das heißt als körperliche Beschwerden oder gar nicht benannt. Und heute trauen sich einfach mehr Menschen offen von Depressionen, Angst oder Überlastung zu sprechen. Und ÄrztInnen können dann diese Probleme natürlich auch gezielter diagnostizieren. Dann gibt es eine höhere Sensibilität für die psychische Gesundheit. Das heißt, Mitarbeitende nehmen die eigene psychische Gesundheit auch ernster und holen sich oftmals auch rechtzeitige Unterstützung. Das führt natürlich zunächst zu steigenden Zahlen, langfristig dann aber zu weniger chronischen Ausfällen und zu weniger Frühverrentungen. Und ein weiterer Grund, denke ich, ist auch, dass die Arbeitswelt sich in so einem Wandel befindet. Ne? Es gibt Themen wie ständige Erreichbarkeit, Zeitdruck, aber auch der demografische Wandel. Und die erhöhen natürlich weiterhin das Risiko für psychische Überlastung, selbst in Unternehmen, die viel Prävention anbieten. Und das zeigt ja, wie wichtig eben Präventionsmaßnahmen sind und dass psychische Gesundheitsprobleme auch ernst genommen werden sollten. Und unsere MHFA-Ersthelferkurse helfen ja auch dabei, die Entstigmatisierung weiter voranzutreiben, dass Betroffene schneller die passende Hilfe bekommen. Und je früher man eben die passende Hilfe bekommt, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit einer früheren Gesundung.
Schön, ja. Erreichen euch Rückmeldungen von ausgebildeten Personen, die Erfahrung gesammelt haben? Und wenn ja, was sagen die so? Sagen die, oh, ich habe ein Jahr lang jetzt nichts zu tun gehabt, keiner spricht mich an? Oder vielleicht genau das Gegenteil? Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen, wie so die Resonanz ist?
Also wir bekommen regelmäßig sehr viele positive Rückmeldungen. Die Ersthelfenden, die berichten eben vor allem so eine große Entlastung darin, dass sie einen klaren Handlungsplan haben und wissen, was sie genau tun können. Und was sie ja auch im Kurs gezielt geübt haben, wie sie eben Betroffene ansprechen. Und sie erleben auch so ein Ende ihrer Hilflosigkeit im Umgang mit Betroffenen und sehen ganz, ganz große Dankbarkeit für so korrektes Wissen. In der Gesellschaft kursieren ja doch immer noch sehr viele Mythen rund um psychische Erkrankungen. Und da ist ja korrektes Wissen so das, was man eben entgegensetzen kann. Und viele Menschen berichten auch von Gesprächen, die sie geführt haben, von der Entlastung der Betroffenen, die eben einen Raum hatten, sich zu öffnen. Und natürlich sind sehr viele Betroffene auch frühzeitig in professionelle Hilfe gekommen, wobei eben nicht jeder eine Psychotherapie benötigt, sondern auch andere Angebote unterstützend sein können, wie ich schon vorher gesagt habe.
Okay. Das ist so die eine Seite vielleicht, die Rückmeldung von den Teilnehmenden. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich mal eine Podcast-Folge gehört, die relativ am Anfang des Konzeptes in Deutschland aufgenommen wurde. Und da hieß es, meine ich, dass wir noch gar nicht so viel, oder in dem Fall ihr, gar nicht so viel zur Effektivität oder zu Evaluationsergebnissen dieser Schulung sagen könnt. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Habt ihr da schon Ergebnisse aufnehmen können? Wie verändert das Konzept die Gesellschaft, den Präventionsbereich, die Menschen?
Also das Konzept ist ja evidenzbasiert. Das heißt, von Anfang an, seit dem Jahr 2000, seit es eben in Australien entstanden ist, wird das Ganze wissenschaftlich beforscht. Und es gibt weit über 300 Studien, die die Wirksamkeit der weltweit verbreiteten Kurse belegen. Stark. Veränderungen, die zeigen sich unter anderem eben in den Bereichen Mental Health Literacy, Selbstvertrauen und auch in der Handlungsbereitschaft, eben Hilfe zu leisten, im Erkennen von psychischen Störungen und auch der Reduktion von Stigmatisierung. Und wir in Deutschland werden von der Abteilung Public Mental Health am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim beforscht. Es gibt inzwischen die Daten einer Pilotstudie, die auch diese eben genannten Effekte belegen. Und derzeit läuft eine große clusterrandomisierte Studie, die erstmals auch Effekte auf die Empfängerinnen von Erster Hilfe untersuchen soll. Und da rechnen wir eben so Ende nächsten Jahres oder im Jahr 2027 dann mit den Ergebnissen und sind da schon sehr gespannt darauf.
Total. Ich auch. Das stelle ich mir total interessant vor. Bin ganz wach und freue mich, wenn es dann die Ergebnisse gibt. Das war so ein Blick in die Zukunft, wo die Ergebnisse kommen, wenn wir noch weiter in die Zukunft blicken. Sagen wir mal 5 bis 10 Jahre. Was wäre, wenn du die Arbeitswelt, die Berufswelt gestalten könntest? Wie würde sie sich verändern? Oder wie sieht sie in 5 bis 10 Jahren aus?
Wünschenswert wäre, dass Menschen ein Wissen haben über psychische Gesundheit. Das heißt, dass sie sich selbst gut kennen und auch erkennen können, wenn sie Belastungen ausgesetzt sind, Belastungsanzeichen haben und dass sie auch Möglichkeiten haben, eben sich zu regulieren. Gleichzeitig muss das natürlich Hand in Hand mit der Arbeitswelt gehen, weil dort verbringt man ja einen Großteil seiner Zeit und die Arbeitsbedingungen sollten eben so gestaltet sein, dass Menschen den Mehrwert, also Arbeit hat ja auch einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit, erleben können und nicht so sehr die Nachteile. Das heißt, insgesamt sollte eben eine große Offenheit da sein, über solche Themen zu sprechen. Es sollte genügend Präventionsangebote, Früherkennungsangebote geben, dass sich auch niemand mehr verstecken muss und niemand mehr stigmatisiert wird aufgrund von psychischen Störungen.
So, wir sind weit gekommen und ich darf heute Jana ja ein bisschen vertreten hier und deswegen übernehme ich auch Janas Blog, der ganz zum Ende immer kommt. Immer 3 aufeinanderfolgende Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und Simone, ich würde auch dich bitten, hier einmal eine möglichst knappe Antwort zu geben, sofern möglich. Was an deiner Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung hat dich bisher denn am meisten verblüfft?
Ich denke, wie viele Missverständnisse und Mythen es in Bezug auf psychische Gesundheitsprobleme in der Gesellschaft gibt, einerseits, und wie wenig es benötigt, um eben Menschen Wissen und Handlungsstrategien an die Hand zu geben, die sie in der Ersten Hilfe für psychische Gesundheit als hilfreich erleben können.
Okay, schön. Jetzt würde ich dich bitten, die Satzanfänge zu vervollständigen. Der erste Satzanfang lautet: Mein größter Fehler in der Gesundheitsförderung, ruhig mit dem Fokus, den du ja hast, also die psychische Gesundheit.
Ich denke, den Idealismus zu haben, dass Unternehmen ein Commitment haben und davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden in den Blick zu nehmen. Das ist nämlich leider nicht so, dass alle Unternehmen diese Wichtigkeit erkennen und anerkennen.
Okay. Mein größter Triumph:
Organisationen zu erleben, die einen ersten MHFI-Ersthelferkurs als Pilot durchführen und dann natürlich weiterdenken und das ganze Konzept in ihrem Unternehmen implementieren, in ein groß angelegtes BGM-Konzept einbetten und Strukturen schaffen, die sowohl den Ersthelfenden mehr Transparenz geben, als auch die Betroffenen eher unterstützen und ermutigen.
Schön. Und die letzte Frage, welchen Rat würdest du deinem eigenen Ich aus heutiger Sicht, also mit dem heutigen Wissen, geben, kurz bevor es mit der Gesundheitsförderung beginnt?
Ich denke, Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die sollten immer mit einer guten Kommunikation umgesetzt werden. Also es braucht eine gute Kommunikation über verschiedene Kommunikationskanäle. Es braucht, dass Menschen den Mehrwert einer Maßnahme erkennen und natürlich auch Authentizität und Commitment auf der Führungsebene, dass eben Mitarbeitende erkennen, okay, die Teilnahme an der Maßnahme ist eben wichtig zum Beispiel.
Okay. Das waren ganz viele Fragen, das waren ganz viele Antworten. Wenn ihr Hörerinnen und Hörer Fragen zu der heutigen Folge habt, zu dem speziellen Thema habt, dann sendet sie gerne an podcast@bgf-institut.de. Und an dieser Stelle, liebe Simona, möchte ich mich ganz herzlich, auch im Namen von Jana natürlich, bei dir bedanken für deine Zeit, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast und für die Einblicke in das ganz spannende Konzept MHFA.
Sehr gern, vielen Dank.
Vielen Dank und bis bald. Tschüss.